Ich darf weitermachen. Wir sind ja immer noch in unserer Predigtreihe, wo es ums Gebet geht. Und heute Morgen geht es um den ersten Part vom Vater Unser. Und ich möchte den Predigttext heißt heute Morgen, Vater Unser, Gott hat Einfluss. Und vielleicht auch, dass wir uns Gedanken machen, was das für unser Leben bedeuten könnte. Ich möchte die ersten zwei Verse aus dem Matthäus-Evangelium lesen, aus dem 6. Kapitel und dort die Verse 9 bis 10. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist so mal die Eingangsverse, wo Jesus seine Jünger lehrt, wie sie beten können. Ich denke, uns geht es ja manchmal auch so, dass wir uns fragen, wie soll ich jetzt beten in der Situation? Weil Gott ja so viel, und wir sind da oft auch auf den Heiligen Geist angewiesen, weil wir manchmal gar nicht wissen, was wir wirklich brauchen. Wir wissen alle, was wir uns wünschen. Aber Gott weiß, was wir brauchen. Das ist ein signifikanter Unterschied. Und er weiß auch, was das Morgen bringt. Wir leben hier heute, im Heute. Aber was morgen auf uns zukommt, das wissen wir nicht. Aber Gott, unser Vater, der Einfluss hat, der weiß, was wir brauchen. Und beim Beten geht es ja nicht darum, dass wir schöne Gebete sprechen. Gott guckt ja immer auf unser Herz. Ihm geht es mehr um Aufrichtigkeit. Ihm geht es mehr um Ehrlichkeit. Und ob unser Gebet jetzt schön formuliert ist oder nicht, das ist ja nachrangig. Und dann ist es ja so, dass Jesus, die Jünger haben ihn auch gefragt, weil sie ihn immer beobachtet haben, wie er betet. Und wenn du wissen willst, wie man betet, such dir einen Beter. Dann wirst du lernen, wie man betet. Aber Jesus gibt uns hier ein Musterbeispiel, wie ein Mustergebet, wie man beten kann. Wir kennen alle das Gebet, das ist das Vaterunser. Und wir wissen, dieses Gebet ist ja kein sehr langes Gebet. Jemand hat es mal gestoppt. Wenn du es langsam formulierst, brauchst du 45 Sekunden für dieses Gebet. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ihr nur noch 45 Sekunden beten sollt. Ihr dürft gerne länger beten. Aber es ist doch erstaunlich, wie signifikant und wie Jesus mit einfachen Worten lehrt er uns, wie viel man ausdrücken kann. Und deutlich hat Jesus ja nicht zeigen können, dass es beim Beten weder auf viele Worte geht, noch auf lange Gebete, damit sie hörlich sind. Oder dies hat keinen besonderen Einfluss auf seine Wirkung. In Matthäus 6, 9 lesen wir, ja, da sagt Jesus seinen Jüngern, darum sollt ihr so beten. Und das machen wir jetzt am Anfang. Wir beten miteinander, das Vater unser, wenn ihr nochmal aufstehen mögt. Und das möchten wir einfach miteinander tun. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So sei es. Der Herr segne euch. Und den nächsten Sonntagen, sprich mit dem heutigen Sonntag, an vier Sonntagen werden wir uns einfach da mal anschauen, was damit gemeint ist und wie wir es auch in unserem Alltag umsetzen können und was es eigentlich auch bedeutet. Der erste Punkt, um den es heute Morgen geht, Gott ist unser Vater. Schon allein dieser Gedanke, dass Gott mein Papa ist. Ich weiß ja nicht, vielleicht löst es nicht bei jedem, wenn er den Begriff Vater hört, so positive Gefühle aus. Es hängt ja immer mit unseren Erfahrungen zusammen, mit unserer Erziehung und auch welchen Platz die Väter in unserer Gesellschaft haben. Manche haben ihren leiblichen Vater nie gekannt. Andere kannten ihn und er schien trotzdem Fremdliebe. Ich weiß auch nicht, wie deine Beziehung heute Morgen zu deinem Papa aussieht oder ausgesehen hat. Ob du ihn kennst, ob du ihn liebst oder sogar einen Groll gegen ihn hast. Kann ja auch sein. Ob wir positiv über unsere Väter denken oder negativ. Und die mein Bild über meinen Vater ist, wie ich ihn erlebt habe, desto schwerer kann es mir auch fallen, Gott als meinen Vater zu verstehen. Was wir aber wissen dürfen, ist, dass Gott ein guter Papa ist. Und wir dürfen auch all unsere negativen Gefühle ablegen und wissen, dass Gott viel großartiger ist und viel völlig besserer Vater als ein Vater je sein kann. Und im Grunde genommen ist es doch ganz erstaunlich, dass Jesus ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass wir den Schöpfer von Himmel und Erde Vater nennen dürfen. Ich finde, das ist ergreifend, ich möchte es mal so formulieren, das ist schlicht sensationell. Und weil wir Gott jetzt unseren Vater nennen dürfen, brauche ich keine Angst vor Gott haben. Er ist ein Papa, an dem wir uns vertrauensvoll wenden dürfen, ohne Angst. Paulus sagt in Römer 8, Vers 15, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsst. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Und das ist ja nicht nur eine religiöse Formel, weil nee, Gott ist wirklich unser Papa, unser Vater. Und weil das manchmal für uns so schwer zu begreifen ist und so großartig ist, macht Johannes nochmal in einem weiteren Bibelvers uns das sehr deutlich. In 1. Johannes 3, Vers 1 steht, seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und er macht dann Absatz, und wir sind es wirklich. Also als wollte er es nochmal bestätigen und sagen, hey, es ist tatsächlich so, Gott ist schon euer Vater. Ohne Zweifel, wir sind Kinder Gottes. Du bist eine Tochter Gottes, du bist ein Sohn Gottes. Und Kinder haben ja auch immer rechtliche Ansprüche gegen ihre Eltern, gegen ihren Vater. Wir sind erbberechtigt. Und das finde ich super. Wir sind Teilhaber am Reich Gottes. Wir sind Teilhaber an den Segnungen, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Und weil wir das tun dürfen und weil wir Gott Vater nennen dürfen, ist das ein Privileg und bedeutungsvoll. Wichtig finde ich auch, was Jesus noch sagt, wie er es formuliert hat. Er macht die Ansprache nicht noch persönlicher. Er spricht nicht von meinem Vater, sondern er spricht von unserem Vater im Himmel. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal darüber Gedanken gemacht hast, warum er das so formuliert hat. Warum? Weil Gott nicht nur mein Vater ist, sondern er ist auch dein Vater. Und deshalb sagt Jesus, unser Vater. Und damit macht Jesus deutlich, wir sind keine Einzelkinder. Guck mal um dich herum, wenn du Jesus nachfolgst, das sind alles deine Geschwister. Ich weiß, Geschwister kann man sich nicht aussuchen, Freunde schon. Aber wir haben doch eine riesengroße Familie und das verbindet uns. Als Christ bin ich in die Gemeinschaft der Kinder Gottes eingefügt. Warum? Weil Jesus weiß, dass wir als Menschen Gemeinschaft brauchen. Weil wir besonders als Christen Gemeinschaft brauchen. Weil wir Menschen so angelegt sind, dass wir nicht wie der Robinson Crusoe auf einer Insel leben wollen und sollen, sondern wir sind berufen, miteinander zu leben. Und darum ist es für Jesus auch ganz normal, dass Christen sich in der Gemeinde verbindlich einbringen. Und im Zentrum dieser Gemeinschaft steht immer Gott, der Vater. Deshalb sind wir hier, weil Jesus unser Erlöser ist, weil Jesus unser Retter ist. Und weil Gott unser Vater ist und weil er seinen Geist in unser Leben ausgegossen hat. Möglich ist dies, was wir durch das, was auch im Johannes 1, Vers 12 steht. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Also wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, dann sind wir ein Kind Gottes. Wir haben das Recht dazu. Mit allen Rechten und Pflichten. Und dies sind wir durch den Glauben an Jesus. Weil wir von Neuem geboren sind. Weil wir aus Gott geboren sind. Und wer das erlebt hat, der kann mit Recht Gott als Vater ansprechen. Ganz egal, in welche Gemeinde du gehst. Wer kennt den John Wesley? Er hat vor ein paar Jahrhunderten gelebt. Okay, ich sehe schon, nicht alle kennen sich in der Kirchengeschichte aus. Ich helfe euch ein bisschen heute Morgen weiter. Der John Wesley ist der Gründer der Methodistengemeinde in England. Ihm haben wir es zu verdanken, dass es Kleingruppen gibt. Also er hat es so besonders eingeführt. Und dieser John Wesley hatte mal einen Traum. Er war ja der Gründer von der Methodistenkirche in England. Und er hat einen ganz merkwürdigen Traum und der das, was ich gerade gesagt habe, auch ein bisschen deutlich machen soll. Ich habe das in der Vorbereitung gelesen und ich möchte es euch einfach vorlesen. Also er hat geträumt, er war gestorben und kam an ein großes Tor und klopfte an. Ist hier der Himmel, fragte er. Nein, war die Antwort. Hier ist die Hölle. Schon natürlich erst zutiefst erschrocken. Dann fragte er weiter, gibt es hier Leute von der englischen Kirche? Ja, sehr viele. Gibt es hier auch Baptisten? Ja, sehr viele. Gibt es hier auch Lutheraner? Ja, sehr viele. Und dann dachte er an seine eigene Kirche und fragte, gibt es hier auch Methodisten? Ja, sehr viele. Und dann ist er erschrocken, eilte er weiter und kam an die Himmelstür. Wieder fragte er, gibt es hier im Himmel einen Methodisten? Nein, keinen einzigen, war die Antwort. Tief traurig fragte er weiter, sind etwa Lutheraner hier? Nein, aber vielleicht Leute von der englischen Kirche oder Baptisten? Nein, auch nicht. Ja, was für Leute sind denn im Himmel? Da hörte er, hier gibt es nur arme Sünder, die durch das Blut von Jesus Christus am Kreuz reingewaschen sind. Im Himmel sind Menschen, die Gott als ihren Vater erlebt und angenommen habe, die erlöst sind durch den Opfertod von Jesus. Der zweite Gedanke war, oder was wir gelesen haben, auch im Bibeltext, dein Reich komme. Wenn man es aus dem Griechischen wörtlich übersetzen würde, könnte man übersetzen, das Königreich Gottes soll kommen. Und das kann uns ja nicht überraschen, dass Jesus das so formuliert. Im Evangelium ist das Reich Gottes das zentrale Thema, über das Jesus die Menschen aufklären wollte. Das Reich Gottes verkündigen wir, wenn wir Jesus verkündigen. Jesus selbst hat in Markus 1, Vers 15 gesagt, jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe, kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Und die Frommen der damaligen Zeit, die Pharisäer, kamen ja zu Jesus und haben ihn gefragt, wenn kommt denn das Reich Gottes? Und dann, was sagt Jesus ihnen? Er sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und die Pharisäer hatten nicht begriffen, was Jesus damit sagen möchte. Die Pharisäer haben nicht begriffen, was Jesus damit angedeutet hat. Er selber ist das Reich Gottes. Und weil er in ihrer Mitte ist, ist auch das Reich Gottes in ihrer Mitte. Weil Jesus repräsentiert das Reich Gottes. Und dort, wo der König ist, auch heute Morgen, wird das Reich Gottes sichtbar. Wir bauen als Gemeinde Reich Gottes. Wir repräsentieren als Gemeinde das Reich Gottes. Du und ich, wir repräsentieren das Reich Gottes. Und wenn Jesus sagt, dass wir beten sollen, dass das Reich Gottes kommen soll, dann impliziert es ja, da muss auch noch ein anderes Reich existieren. Und die Bibel sagt uns und die Bibel lehrt uns, dass es grundlegend zwei verschiedene Königreiche gibt. Und diese werden auch verschieden charakterisiert. Zum Beispiel das Reich des Lichts im Gegensatz zum Reich der Finsternis. Und wer zu Jesus kommt, der wechselt vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts, ins Reich Gottes. Er entzieht sich gewissermaßen dem Einfluss des anderen Reiches und setzt sich dem Einfluss des anderen Reiches aus. Und ich finde, das ist sehr bedeutend. In Kolosser 1, Vers 13. Und ich wünsche und bete, dass wir das so richtig verstehen. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes. Bedeutet, wenn wir zu Jesus gehören, leben wir unter seiner Herrschaft und wissen, dass seine Herrschaft gut ist. Und weil wir unter seiner Herrschaft leben, bist du und ich, sind wir geschützt vom Reich der Finsternis. Befreit von der Knechtschaft der Sünde, befreit vom Einfluss des Satans. Wir wissen, dass seit dem Sündenfall die Welt unter der Herrschaft des Teufels steht. Die Bibel selber sagt, dass der Gott dieser Welt der Teufel ist. Und der verteidigt sein Reich. Der will nicht, dass Menschen zum Glauben an Christus kommen. Der will nicht, dass Menschen das Evangelium hören. Der will nicht, dass Menschen vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts kommen. Und ich hoffe, wir verstehen das auch und wissen, wie wir beten und sollen und dürfen. Er setzt alles daran, dass Menschen in der Gottesferne bleiben. Und somit auch vor Jesus. Und für eine begrenzte Zeit hat der Teufel die Herrschaft über diese Erde. Wir wissen, Jesus wurde versucht in der Wüste. Und der Teufel hat Jesus gesagt, wenn du mich anbetest, gebe ich dir alle Reiche der Erde. Und Jesus hat ihm nicht widersprochen. Und deshalb sollten wir auch als Christen nicht vergessen, dass der Teufel, der Widersacher Gottes, diese Welt unter seiner Gewalt hat. Johannes, der einer der Lieblingsjünger von Jesu war, ruft uns das auch in Erinnerung in 1. Johannes 5, 19. Wir wissen auch, dass wir zu Gott gehören, auch wenn die ganze Welt um uns herum vom Teufel beherrscht wird. Das ist ein Fakt. Und diese Tatsache dürfen wir nicht verdrängen. Auch damit die Sehnsucht nach dem Reich Gottes bleibt und dass auch das Wissen über das Privileg, das wir haben als Christen, dass das nicht verloren geht. Für uns darf es nichts Erstrebenswerteres geben als das Reich Gottes. Und das Fundament für dieses Reich wurde von Jesus gelegt. Und das hat mich echt berührt, wo ich diesen Vers nochmal gelesen habe. In Johannes 12, 31 steht er. Kurz bevor der Kreuzigung sagt Jesus Folgendes. Jetzt wird über diese Welt Gericht gehalten. Jetzt wird der Teufel, der Herrscher dieser Welt, entmachtet. Wer ist der Sieger? Könnt ihr es mir mal sagen, wer der Sieger ist? Kennt ihr den? Okay. Ich hoffe, das hat einen Einfluss auf unser Leben. Der Feind unseres Lebens ist entmachtet, weil wir zu Jesus gehören. Dort, wo Jesus hineinkommt in ein Leben, wo Jesus in unser Leben hineinkommt, hat der Feind keine Anrechte mehr. Es sei denn, wir lassen es zu. Danke, Doris. Am Kreuz wurde die Macht des Teufels gebrochen. Das hat Jesus uns ermöglicht, dass wir aus dem Reich der Finsternis entkommen. Und ich glaube, das kann uns dankbar machen. Denn wenn wir in die Geschichte gucken, hat der Teufel nicht viel Gutes mit uns Menschen vor. Und davon hat uns Jesus erlöst. Wer sich mit Jesus verbindet, über den hat das Reich der Finsternis keine Macht mehr. Und wir wissen, die Ausbreitung vom Reich Gottes verläuft in zwei Phasen. Nämlich einmal hier und heute. Jedes Mal, wenn ein Mensch zu Jesus Christus kommt, wächst das Reich Gottes. Wir, die Christen, du und ich, wir repräsentieren das Reich Gottes, weil wir Bürger dieses Reiches geworden sind. Und wir gehören eigentlich nicht mehr wirklich zu dieser Welt. Das heißt nicht, dass wir jetzt abgehoben leben sollen, aber wir leben in einem anderen Reich. Und die zweite Phase des Kommens des Reiches wird dann beginnen, wenn Jesus wieder sichtbar wiederkommen wird als König der Könige, als Herr der Herren. das wird sichtbar sein. Und von diesem Tag an werden wir in einer neuen Erde leben, wo es kein Leid, kein Schmerz, keine Krankheit und keine Ungerechtigkeit mehr geben wird. Und diese zwei Phasen beschreibt Paulus jetzt Folgendes. In Römer 8, Vers 23. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Innern. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns alle seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Und je älter ich werde und je mehr es zwickt, sage ich, jo, das wird mal eine gute Sache sein, wenn ich aufstehe und kein Rücken macht mehr weh und zwickt nicht mehr. Aber das ist ja nicht die eigentliche Intention, sondern dass wir bei Jesus leben dürfen. Und klar, wir alle wollen das natürlich wissen. Hey Jesus, wann kommst du wieder? Die Jünger waren auch interessiert. Aber Jesus hat ihnen klar gesagt, ich sage euch nicht, wenn der genaue Zeitpunkt ist. Was sie aber machen sollen, sie sollen sich auf die Ausbreitung des Reiches Gottes ausrichten, konzentrieren, dass wir für das Reich Gottes wirken, indem wir möglichst viele Menschen die Botschaft des Evangeliums weitergeben. Dein Reich komme, mit dieser Bitte geben wir auch unserem inneren Wunsch Ausdruck, dass der Einfluss Gottes größer in unserem Leben wird, dass der Einfluss Gottes in unserer Gemeinde größer wird. Und es ist auch der Ausdruck, dass mehr Menschen zu Jesus kommen und zu Bürgern des Reiches werden, dass der Einfluss von uns Christen größer wird. Das ist die Idee Gottes. Aber auch die Sehnsucht, dass wir Jesus als unseren König erwarten. Ich habe vorhin ja gesagt, dass die Sigmund und ich uns aus den 70er Jahren erkennen. Und da gab es keinen Sonntag fast, wo man nicht über die Wiederkunft Jesu was gehört hat. Da gab es so eine Naherwartung, Jesus, dass Jesus bald wiederkommt. Und ich kann mich noch so an meine Gebete erinnern. Aber Herr, ich würde noch gerne den Führerschein machen und heiraten würde ich auch gerne. Und Kinder möchte ich auch haben. Kannst du nicht noch ein bisschen warten? Aber lass uns das nicht verlieren gehen. Haben wir noch die Naherwartung, dass Jesus wiederkommt? Haben wir da eine Sehnsucht, dass wir Jesus begegnen können? Dritter Gedanke und letzter Gedanke, dein Wille geschehe. Wir dürfen auch für die Erfüllung von Gottes Willen beten. Das ist eigentlich eine Ergänzung zu der Bitte, dass sein Reich kommen soll. Denn wenn sein Reich kommen soll, dann muss auch der Wille Gottes passieren. Und zwar nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde. Und deshalb beten wir, dass das in Existenz kommt, was Gott im Himmel für diesen Sonntagmorgen vorbereitet hat, hier auf der Erde sichtbar wird. Wir bitten darum, dass Menschen zu Gott kommen, dass Menschen aus der Gottesferne in die Beziehung zu Christus kommen. Die Bitte darum, dass sich der Wille Gottes durchsetzt. Wir erinnern auch Gott an sein Versprechen. Denn wenn sein Wille geschieht, wird das Reich Gottes kommen. Mit der Bitte drücken wir aber auch aus, dass wir mit dabei sein wollen, dass sich sein Wille erfüllt. Dass sein Wille nicht unabhängig von uns durchgesetzt wird. Und da ist auch wieder Jesus unser Vorbild. Als er in Gethsemane war, wo er ans Kreuz ging, hat er zu Gott gebetet, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und Gott sei Dank hat er sich darauf eingelassen. Hätte er es nicht getan, gäbe es heute keine Erlösung für dich und mich. Auch wir sind gerufen, dass wir uns dem Willen Gottes unterordnen. Und eigentlich ist es ja auch selbstverständlich, denn wir leben im Reich Gottes. Auch wenn es noch nicht sichtbar ist, wir sind Bürger dieses Reiches. Und wir dürfen uns auch an die Regeln dieses Reiches halten. Du kommst immer mit dem Gesetz der Bundesrepublik Deutschland in Konflikt, wenn du die Gesetze nicht einhältst. Und deshalb ist es auch gut, wenn wir die Prinzipien des Reiches Gottes in unserem Leben anwenden. Die Frage nach dem Willen Gottes fordert uns heraus. Und für unser Leben ist das ja eine wichtige Frage. Was ist der Wille Gottes? Was möchtest du, dass ich tue für dich, Herr? Was ist dein Plan für mein Leben? Und deshalb finde ich es wichtig und deshalb ermutige ich meine euch ja immer sehr, dass ihr eure stille Zeit macht, wo ihr Zeit mit Gott habt, wo ihr das Wort Gottes liest, weil man kann nicht beten ohne das Wort Gottes. Dass wir lernen, Gottes Stimme zu hören. Die Bibel sagt, dass wir seine Schafe sind. Ich weiß nicht, wer gern von euch ein Schaf ist. Da haben wir so Bilder im Kopf. Aber Jesus sagt, dass wir seine Schafe sind und dass seine Schafe seine Stimme hören. Und ich wünsche mir so sehr, dass du die Stimme deines Gottes, deines Herrn kennst. Ich mir denn so als Unterpunkt noch so überlegt, wie kann ich denn Gottes Willen für mein Leben überhaupt erkennen? Welche Mittel habe ich da? Einmal führt Gott uns durchs Wort Gottes, durch die Bibel. Er führt uns durch den Heiligen Geist. Und er führt uns auch durch andere Menschen. Wir brauchen einander. Deshalb dürfen wir um die Leitung von Gott bitten und auch den Heiligen Geist bitten, dass er uns hilft, seinen Willen zu erkennen. Aber wichtig ist, dass das, was wir schon erkannt haben, dass wir das in unserem Leben auch umsetzen. Es gibt so Aussagen in der Bibel, die sind allgemeingültig. Ich habe 4 Beispiele mitgebracht. Der erste Punkt ist, wir sollen ein geheiligtes Leben führen. Also kein komisches, sondern geheiligtes. Ein Leben, das für Gott ausgesondert ist. Paulus schreibt an die Gemeinde in Thessalonich, Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Das sagt nicht ich, das sagt das Wort Gottes. Der zweite Punkt ist, kann ich weiterklicken, ich darf ein Gebetsleben führen, ich darf dankbar sein und ich darf mich vom Heiligen Geist führen lassen. Da schreibt er im weiteren Kapitel an die Gemeinde zu Thessalonich, freut euch, was auch immer geschieht. Das ist mal eine Aussage. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Ein dritter Punkt, was der Wille Gottes für unser Leben ist, wir dürfen auch ein vorbildliches Leben führen. In 1. Petrus 2,15 steht, denn Gott will, dass sie durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Und bei all diesen Punkten merkt ihr jetzt schon, hey, wenn ich das aus meiner eigenen Kraft schaffen soll, das wird mühsam. Aber ich bin so froh, dass am Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wurde und dass der Heilige Geist uns hilft in der Umsetzung dieser Dinge. Weil da steht, dass ich ein Vorbild sein, vorbildlich verhalten. Am Sonntagmorgen gelingt uns das ja gut, ne? Da sitzen wir alle schön brav im Gottesdienst in der Reihe. Aber was mache ich, wenn der Nachbar mich nervt? Den Wecker morgen um 5:30 nicht auskriegt und eine halbe Stunde klingelt. Oder mein Chef mich anranzt. Unsere Kinder vielleicht nicht so gehorsam sind, wie wir das als Eltern uns vorstellen oder was auch immer, da merken wir, wir sind von Gott abhängig. Und in unserer stillen Zeit bitten wir den Heiligen Geist, dass er uns die Kraft für den Tag gibt. Und dann gibt es auch noch einen Wille, den Gott für die Menschen hat. Kannst du die nächste Folie bringen? Das ist der Wille Gottes. Gott will. Und weil das der Wille Gottes ist, dass alle Menschen gerettet werden, darf das auch unser Gebet sein, dass wir wollen. Gemeinde, wollen wir das wirklich? Dass alle Bad Säckinger gerettet werden. Alle Laufenburger, alle Murger, alle Hotzewälder oder wo auch immer herkommen mag. Brenneter, Wehrer, die in der Schillerstraße in Säckingen. da wohne ich. Das ist Gottes Wille. Und ich glaube, wenn Gott was will, dann sorgt er auch dafür, dass wir es umsetzen können. Und es tut uns so gut, wenn wir das, was wir vom Wort Gottes her erkannt haben, auch umsetzen. Das wird gut für uns sein. Es darf unser zentrales Anliegen sein, dass der Wille Gottes in jeder Hinsicht geschieht, sowohl auf der Erde wie auch im Himmel. Und da ringen wir auch drum als Gemeindeleitung, dass in der Gemeinde der Wille Gottes geschieht. Dass wir das, was Gott geplant haben für uns, dass wir das auch leben. Ich möchte zum Schluss kommen. Der Text von der Predigt war, Gott hat Einfluss. Unser Gott schläft nicht. Sein Reich wird in Vollendung kommen. Garantiert. Und bis dahin setzen wir uns fürs Reich Gottes ein. Um alles andere wird sich Gott kümmern. Wir sagen ja im Matthäus-Evangelium, sagt ja Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch zufallen. Wir dürfen und sollen und können uns fürs Reich Gottes einsetzen. Wenn du für Gott unterwegs bist, Gott wird sich das nicht und wird dich nicht unbelohnt lassen. Eines wissen wir auch, diese Reiche der Welt werden vergehen. Das Reich Gottes kommt und bleibt für immer bestehen. Und du und ich, wir gehören zu diesem Reich. Und weil wir wissen und überzeugt sind, dass unser Gott einflussreich ist, beten wir voller Erwartung. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Moritz, könntest du mir nochmal die Folie 13 bringen? Das ist die Bibelstelle aus dem Johannesevangelium. Die Johannes 12, Vers 31. Wenn nicht, zitiere ich sie einfach. Genau, danke. Und mit dem Vers möchte ich auch langsam zum Schluss kommen. Hier steht, jetzt wird über diese Welt Gericht gehalten. Jetzt wird der Teufel, der Herrscher dieser Welt, entmachtet. Ich habe mir dann überlegt, was könnte das für diesen Sonntagmorgen bedeuten? Könnt ihr alle mal aufstehen, bitte? Kannst du die Bibelstelle rücklassen, B? Mir ist es wichtig, dass ihr euch verinnerlicht, dass der Teufel der Herrscher der Welt entmachtet ist. Und jetzt weiß ich, dass der Teufel gerne ein Dieb ist und stiehlt. Und vielleicht gibt es Bereiche in deinem Leben, die dir der Teufel gestohlen hat. Und ich möchte einfach nachher so beten und ich möchte euch auch Gelegenheit geben, dass ihr das vor Gott auch ausdrückt. Vielleicht gibt es Bereiche in deinem Leben, wo der Feind dir was gestohlen hat. Aber er ist besiegt, Jesus ist der Sieger und Jesus möchte es dir zurückgeben. Sei es fremde Götzen, sei es deine erste Liebe zu Jesus, sei es deine Leidenschaft für Gott, sei es die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sei es Menschen aus deiner Familie, die sich von Gott entfernt haben. Ich möchte euch sehr Mut machen. Holt diese Dinge euch zurück, weil der Feind eures Lebens ist besiegt und entmachtet. Und ich möchte euch jetzt so ein bisschen Zeit geben, dass ihr Gott einfach formuliert, was ihr zurückhaben möchtet. Und dann möchte ich beten und dann möchte ich das Lobpreisteam bitten, dass wir den Sieg Jesu preisen und ihm nochmal alle Ehre geben. Jesus. Und Jesus, ich möchte dir danken, dass durch deinen Tod und Sieg am Kreuz der Feind unseres Lebens entmachtet ist. Herr Jesus, und wir fordern heute zurück die Dinge, die uns gestohlen worden sind. Herr, seien es Angehörige, die in der Gottesferne leben. Sei es unsere Leidenschaft fürs Reich Gottes. Sei es für das Wirken des Heiligen Geistes in unserem persönlichen Leben. Herr, wir fordern diese Dinge zurück. Du kennst sie alle bei Namen. Herr Jesus, wir fordern zurück, dass wir als Gemeinde wieder in unsere Bestimmung ganz neu hineinkommen. Dass wir Reich Gottes repräsentieren. Dass wir Licht und Salz dieser Welt sind. Herr Jesus, dass wir eine neue Leidenschaft haben für die Unerrettete, für die Verlorene, für die Kranke. Herr Jesus, wo Menschen ihrer Gesundheit beraubt worden sind, fordern wir ein, dass du sie anrührst und gesund machst. Herr, weil der Feind unseres Lebens entmachtet ist. Herr, an dieser Stelle sagen wir, alle Ehre gehört dir. Das geschieht nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch deinen Geist. Und ich möchte dich bitten, Geist Gottes, dass du jetzt durch die Reihe gehst und die Dinge aufdeckst, die wir von dir einfordern dürfen. Dass wir die Dinge einfordern dürfen, die uns der Teufel kauft. Herr, du weißt, wo die erste Liebe verloren gegangen ist, wo das Wirken deines Geistes verloren gegangen ist, wo man verlernt hat, deine Stimme zu hören. Herr, ich möchte dich bitten, gießt du deinen Heiligen Geist über uns als Gemeinde aus. Berühr du Herzen, verbind du Herzen, heile du Herzen, Jesus. Und ich danke dir, dass ich das nicht nur erwarten darf, sondern dass ich wissen darf, dass auch hier dein Wille geschehen soll. Nicht nur im Himmel, sondern wir sprechen auch in Existenz, was du für uns als Gemeinde vorbereitet hast. Wir sprechen in Existenz, was du für unser persönliches Leben willst. Ich danke dir für deine Hilfe und für deine Gnade. Amen. Amen.